Wir haben ja am 22. Oktober, nicht am 1. Oktober, sondern am 22. Oktober den Start von unserem Folgekurs über Jüngerschaft. Und wir haben ja bewusst, Klaus Heinrich und ich, so ein paar Elemente davon reingenommen in Gottesdienst, damit auch die Gemeinde damit einbezogen wird. Wir haben darüber gesprochen, dass es eigentlich immer eine Entscheidung ist, wenn ich sage, okay, ich möchte Christus nachfolgen. Ich finde Christus wirklich als den einzigen Weg, den ich in meinem Leben wirklich gehen möchte, ich möchte Christus ähnlich werden. Das ist eine Entscheidung, wo ich sage, ich möchte ein mündiger Christ werden, ich möchte heranreifen, ich möchte mich nicht der Welt anpassen, da ist so viel Murks um mich herum. Ich möchte eine Ausrichtung haben, auf die ich mich einstellen lassen möchte. Und dass ich von daher weiß, geistliche Reife, dass ich sage, okay, ich bin von einem Interessierten zu einem Christus Nachfolger geworden, dass ich dann sage, ich treffe eine Entscheidung, ich möchte mich verändern lassen in Jesu Wesen. Das ist eigentlich das Beste, was uns passieren kann. Überlegt euch einfach nur mal, guckt den Jesus-Film und dann überlegt euch, alle Menschen würden so reagieren und handeln, euch gegenüber, wie Jesus es getan hat. Hey, das wäre super. Ich möchte so einer werden. Ich tapp oft daneben, aber ich möchte mich auf diesen Weg machen. Und wir haben darüber gesprochen, dass es ein Entwicklungsprozess ist, dass man eigentlich da auf dem Weg ist, wo man sagt, okay, ich brauche in meinem Leben Gebiete, die ich aufbaue, wo ich da drin eigentlich dieses Jesus-ähnlicher stärken kann. Wir haben darüber gesprochen, dass es gut ist, erst einmal darüber nachzudenken, ich brauche Zeit mit Gott. Ich kann ihm nicht ähnlicher werden, wenn ich nicht die Zeit mit ihm verbringe. Und darüber hatten wir schon einige Sachen gesagt. Zuletzt hat auch Klaus Heinrich nochmal was zum Gebet dazu gesagt, auch anhand des Vaterunsers. Heute geht es um die Verankerung in das Wort Gottes. Darum geht es heute. Wir haben ja vorhin ein Lied gesungen. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, wenn ich durch das Dunkel gehe. Und das stammt aus dem Psalm 119. Der Katastrophenpsalm für diejenigen, die sagen, ich habe einen Bibelleseplan und dann mache ich 3 Kapitel pro Tag. Das Kapitel hat 176 Verse. Boom. Wenn ich den in Ruhe lese, brauche ich 15 Minuten, um einigermaßen artikuliert den hier vorzutragen. Mache ich nicht, keine Bange. Aber ich finde es toll, wie deutlich wird, dass hier einer begeistert ist am Wort Gottes. Und durch den ganzen Psalm, durch fast alle 176 Verse hindurch, zieht sich so die unterschiedlichen Aspekte und Sichtweisen der persönlichen Beziehung des Psalmbeters zum Wort Gottes. Nicht eine theoretische Abhandlung, was ist Wort Gottes, sondern was bedeutet das Wort Gottes für mich. Und er ist begeistert aus guter Erfahrung. Er sagt, deine Gebote verliere ich nicht mehr aus den Augen. Darum brauche ich mich nicht zu schämen, sondern kann dich mit aufrichtigem Herzen loben. Deine guten Gesetze lerne ich immer besser kennen. Oder ich freue mich über deine Gebote, wie über großen Reichtum. Nicht anpassen der eigenen Umgebung. Die meisten Leute sind eher beim Reichtum. Deine Gesetze machen mich glücklich. Nie werde ich dein Wort vergessen. Was uns dein Wille überliefert wurde, ist mein kostbarer Besitz für alle Zeiten, erfüllt mich mit Freude, begeistert aus guter Erfahrung. Dann Gottes Wort ist ein Ratgeber fürs Leben. Über deine Gesetze freue ich mich sehr, denn sie sind hervorragende Ratgeber. Meine Güte, gib das nach Berlin, die brauchen das. Über deine Gesetze freue ich mich und dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Da ist Orientierung drin. Gottes Wort schenkt Aufatmen, innere Freiheit. Wer kennt das nicht, dass es sich so zusammenzieht in einem? Dass da was auf mich zukommt und das Herz wird eng. Und er sagt, denn du machst mir das Herz weit. Gottes Wort gibt ein gefülltes, wertvolles Leben. Er sagt, ich will mich nicht mit dem abgeben, was sinnlos und wertlos ist. Hilf mir dabei und schenk mir Freude, deinen Willen zu tun. Oder immer wenn ich in Not war, deine Zusage mich wieder aufgerichtet und belebt. Also diese Frische, die geschenkt wird auch in Druckzeiten, die Realität sind im Leben. Und Gottes Wort tröstet, immer wenn ich an deine Rechtsbestimmung dachte, die seit ewigen Zeiten gelten, Herr, dann fand ich Trost. Trost ist etwas, was wir auch immer wieder mal brauchen. Dass wir wissen, da ist jemand, der sorgt sich um mich. Also ich finde den Psalm 119 ein Feuerwerk an Beschreibungen, welche persönliche Beziehung man selber zum Wort Gottes entwickeln kann. Der Psalmist macht deutlich, ich habe es selber erlebt, Gottes Wort ist nicht verstaubt. Gottes Wort ist nicht langweilig, ist nicht unbedeutend. Gottes Wort ist nicht wie so ein antiquiertes Moralschwert, das über mir hängt und mich immer mehr runterdrückt. Nein, Gottes Wort, das macht der Psalmist deutlich, das ist was Lebendiges, das ist was Erfrischendes, was Aufbauendes, da habe ich eine persönliche Beziehung zu, sagt der Psalmist. 176 Mal. Leider liegt es in der menschlichen Natur, dass all das Gute, was man hat, nimmt man so lange wahr, wie es neu ist. Ist nun mal so. Wir nennen die Bibel Gottes Wort. Die Bibel selber sagt Gottes Wort dazu. Was heißt Gottes Wort? Gott redet durch sein Wort zu mir. Das bedeutet das. Leider vergesse ich das oft, weil die Bibel mir so gewohnt und so vertraut ist. Aber es ist wichtig, dass wir uns das mal bewusst machen. Was bedeutet es eigentlich? Gottes Wort. Schaut euch mal in eurer eigenen Umgebung um. Je mehr die Leute sagen, ach Gott, da kann man doch nicht dran glauben, altmodisch Zeug. Je mehr das gesagt wird, desto mehr boomt der ganze Markt an Esoterik, Wahrsagern, Horoskopen, Geistheilern, Engelbefrager und was da sonst noch rumgeistert. Arbeitskollegen, die sagen, ach, ist doch nichts mit dem Glauben. Und wo man dann merkt, im Meeting sind sie mit der Hand öfter mal in der Tasche und dann hört man die Steine aneinander klicken. Denn die Steine haben ja Energie. Also irgendwo ist das so schizophren, ich kriege das nicht mehr hin. Was da eigentlich gesagt, geglaubt und wie gehandelt wird. Ich habe zwei Quellen gefunden, einmal 2004 aus der Welt am Sonntag. Dort heißt es, 23. Mai, ein Artikel über Esoterikmarkt. Wie groß der Esoterikmarkt wirklich ist, weiß niemand, zumal schon Volkshochschulen Handauflegen in ihrem Katalog haben. Experten schätzen den Umsatz in Deutschland auf, Tipp, 2004, Volumen des Marktes. Wie viel Euro? Millionen in Deutschland? Mehr? Du bist bei Milliarden, Herr, ist mutig. 10 Milliarden. 10 Milliarden Euro in 2004 geschätzt, da weil keine genauen Zahlen vorliegen können. Eine Viertelmilliarde davon sollen die rund 10.000 Haupt- und nebenberuflichen Wahrsager und Handaufleger einnehmen, oft natürlich bar und unversteuert auf die Hand. Und 150 Millionen Euro erwirtschaftet die Astrologiebranche, mehrere hundert Millionen der seit Jahren zum Teil zweistellig wachsenden esoterischen Buchmarkt. Das war 2004. 2010 sind die Zahlen etwas korrigiert worden. Da gibt es eine Firma, die hat schon 2500 selbsternannte und freiberufliche Hellseher, die 3 Millionen Euro erwirtschaften im Jahr. Natürlich ohne Geldzurückgarantie, wenn es nicht klappt. Und der Umsatz, das Marktvolumen ist auf 18 bis 25 Milliarden Euro mittlerweile angestiegen. Man erwartet einen weiteren Anstieg in den nächsten Jahren. 9 Jahren so ungefähr auf ungefähr 35 Milliarden. Die Menschen suchen schon lange nach mehr als diesen so logischen und wissenschaftlich fundierten Antworten und Lebenshilfen, die man immer gegeben hat. Und sie geben eine Menge Geld aus, um da was zu finden. Und wenn ich mir das dann angucke, Gottes Wort für mich habe ich. Ich brauche keinen von diesen Hellsehern bezahlen. Ich darf das Wort Gottes ernst nehmen. Das ist ein Riesengeschenk und das weiß der Psalmist. Deswegen sagt er das auch so begeistert. Und das, was mir wichtig ist für heute Morgen, ist, dass wir begeistert sein für Gottes Wort. Gott spricht durch sein Wort zu uns. Dass das neu in uns mal Raum wieder gewinnt. Und wir uns darüber auch neu Gedanken machen, wie ist meine Beziehung eigentlich zu seinem Wort. Ich habe mal so 6 Gedanken dazu. Hängt es? Jürgen, kannst du mir helfen? Danke. Ein erster Punkt: nutzt die Vielfalt der Bibelangebote. Die Bibel gibt es mittlerweile in so vielen unterschiedlichen Formen, in den unterschiedlichsten Sprachen und Übersetzungen und Aufmachungen. Also jetzt auch deutschen Sprachen, also einmal so Lutherdeutsch und dann das, was ich vielleicht gesprochen habe, als ich etwas jünger war. Und dann gibt es das heutige Deutsch und so weiter. Da gibt es was in Comic, da gibt es was in einer Kinderbibelform. Ich habe ein paar Sachen von zu Hause mal mitgebracht und da ausgestellt. Bitte dran denken, das sind meine, das sind keine kostenlosen Anschauungsexemplare, die wollte ich eigentlich wieder mitnehmen. Wenn aber einer eine Bibel braucht, der kriegt eine, aber vielleicht nicht von denen. Aber dass wir uns mal Gedanken darüber machen, was für eine Vielfalt eigentlich da drin ist. Und nicht nur an unterschiedlichen Übersetzungen. Es gibt auch unterschiedliche Medien, wer nicht lesen will. Es gibt das auf DVD. Reinschieben, Sessel und gucken. Und auf sich wirken lassen, was Jesus eigentlich für uns getan hat. Wie er gelebt hat, wie er ist. Oder andere Medien, dass man sagt, Audiokassetten, kann man im Auto hören. Filme, Internet. Oder man kann Gottes Wort sogar in Gemeinschaft miteinander erleben, indem man darüber spricht, was erfährst du denn mit diesem Wort Gottes? Geht auch. Ohne Chatten, geht sogar direkt miteinander in Hauskreisen, Gottesdienst und so weiter. Also Sprache, Medium und so weiter, das ist sicherlich kein Hinderungsgrund, dass ich sage, ich habe keinen Zugang zur Bibel. Deswegen, wenn man einen Text, viele von euch wissen das und haben vielleicht auch die unterschiedlichsten Bibelübersetzungen zu Hause, aber jetzt mal für diejenigen, die so ein bisschen neu einsteigen. Wenn man einen Text in der Bibel schon öfter gehört oder gelesen hat, dann wird er so ganz vertraut. Aber wenn man dann mal in eine andere Übersetzung reinschaut, dann kommt ein anderer Aspekt rein. Und plötzlich merkt man, oh, das hat eigentlich einen Bezug zu meinem Leben. Und man denkt wieder ganz neu drüber nach. Schaut hinterher nach dem Gottesdienst einfach mal so euch unterschiedliche Bibelübersetzungen an. Bedenkt bitte eins, nicht die Bibel ist trocken und staubig, sondern wie Leute mit der Bibel umgehen, ist trocken und staubig. Nicht die Bibel. Und dass man einfach sieht, okay, ich kann unterschiedliche Übersetzungen. Luther zum Beispiel lerne ich gern auswendig, weil der so melodisch ist. Ist zumindest meine Richtung. Dann gibt es, wenn man etwas genauer an das Original drankommen möchte, die Möglichkeit, dass man sagt, okay, Elberfelder ist ziemlich dicht dran am Originaltext. Oder die Jerusalemer Studienbibel, Schlachter oder Neu-Genfer. Oder wenn ich einfach mal so richtig an einem Fluss lesen möchte, wie ein Buch, wie ein heutiges, zeitgemäßes Buch, dann hole ich mir die Hoffnung für alle. Oder neue gute Nachricht-Übersetzung. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Bibel lebendig werden zu lassen. Macht davon Gebrauch. Ein zweiter Punkt. Ganz wichtiger Punkt. Was meint ihr, was kriegt man mit, wenn man so im Gottesdienst sitzt? Ich glaube wenig. Wenn man aber so sitzt, dann ist er plötzlich, ach, ich erwarte was. Und das wünsche ich mir, dass ich wieder dieses, ich erwarte was von Gott, dass er mit mir redet. Hey, ich bin gespannt auf das, was Gott mir zeigen wird. Die Bibel ist Gottes Wort. Und das ist einmal das Geschriebene, das Gedruckte, das sind Worte. Aber es kombiniert sich mit dem, was Gottes Geist in meinem Geist macht, was er in mir freisetzt, an neuen Gedanken, an Impulsen, Erinnerungen und sonst was. Und er setzt es zum richtigen Zeitpunkt mit meinen Lebenssituationen in Verbindung. Es ist fantastisch, was Gott da macht. Und das wird dann plötzlich ganz lebendig. Jesus hat einmal gesagt, ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, aber jetzt wird es euch überfordern. Das ist also Gottesdienst so um 2 Uhr nachmittags. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen, denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er gehört hat. Jesus sagte ganz klipp und klar, es gibt Dinge, die versteht ihr jetzt noch gar nicht. Aber mit meinem Geist werde ich euch dann, wenn es von euren Lebensumständen her dran ist, das erklären. Und dann wird das Wort Gottes lebendig. Erwarte Gottes Reden zu dir. Ohne dieses Erwarten geht so vieles an dir vorbei von Gott. Rechne damit, dass in dem Hören und Lesen der Bibel Gott plötzlich in dir Erinnerungen, Begebenheiten, Sorgen, die dich beschäftigen, aufdeckt. Dann mit seinen Gedanken und Impulsen in Verbindung setzt mit deinen realen Alltagssituationen. Und plötzlich fängt es an zu leben. Sei bereit und gespannt auf das, was Gott dir zeigt. Sei offen dafür. Das ist auch der nächste Punkt, sei offen zum Hören. Jesus sagt seinen Zuhörern mal, achtet darauf, wie ihr zuhört. Und das vergleicht er dann mit der Aufnahmebereitschaft beim Hören auf Gottes Wort mit einem Saatgut, das aus unterschiedlichsten Gründen nicht aufgeht, nicht Frucht bringt. Das eine fällt auf steinigen Grund, schießt hoch, hat dann aber keinen Halt, keinen Saft, keine Kraft mehr drin und verdorrt. Anderes wächst hoch und da kommen die Dornen und das andere Gestrüpp wächst viel schneller weg. Und dann fällt manches auf einen Trampelpfad, der ist so festgetreten, da wächst nichts mehr. Da kommt die Wurzel noch mal im Boden rein. Und da sagt Jesus, achte auf deine Einstellung beim Hören auf Gottes Wort. Das sind nicht die anderen, die da gemeint sind. Da bin ich mit gemeint. Da bist du mit gemeint. Was sind Saatgutblocker? Ein Saatgutblocker ist zum Beispiel Verschlossenheit. Furcht. Da lasse ich nicht dran. Das ist mir jetzt, das Ding knurrt, mache ich nicht auf. Oder Stolz. Nein, da lasse ich Gott nicht dran. Verbitterung, Hass, Unversöhnlichkeit oder Abhängigkeiten, Bindungen. Das sind so verschlossene Situationen wie ein Trampelpfad. Da geht keine Wurzel auf. Jesus nennt auch noch den Punkt der Oberflächlichkeit. Das ist das, wo es auf diesen steinigen Grund fällt. Es schießt hoch, begeistert. Hey, toller Lobpreis. Hey, gute Gemeinschaft. Aber es spiegelt sich nicht im Alltagsleben wieder. Es verdorrt. Es kippt um bei dem ersten Problem, das auf einen zukommt, was man nicht mehr so gut in den Griff kriegt. Oder, was Jesus auch sagt, es kann Überlastung sein. Das ist, wenn Geschäftigkeit einen so in Beschlag nimmt, dass man für Gottes Wort keine Zeit mehr hat. Nein. Ach, Gottesdienstbesuch, nein. Ach, Hauskreis, nein, geht nicht. Keine Zeit, viel zu tun. Und ich ziehe mich zurück. Oder Sorgen. Oder Gottesdienst im Vorbeigehen mitnehmen. Bin zwar erst 2, 3 Uhr ins Bett gekommen, aber ich kriege alles im Gottesdienst mit. Ich glaube nicht so ganz. Also wie viel man im Gottesdienst mitbekommt, entscheidet sich manchmal am Vorabend. Also einfach nur auch da die Frage stellen, wie hörst du hin? Wie bereitest du dich darauf vor? Jesus sagt ganz deutlich, sein Wort kann in dir nichts Dauerhaftes bewirken, wenn du nicht auch bereit bist, diese Saatgutblocker, die da stehen, ihm abzugeben. Und es geht sogar noch ein Stück weiter. Sei bereit, das aufzugeben, was dich von Gott fernhält, trennt. Ich bringe es mal auf den Punkt. Nenn Gott deine Sünden. Das sagt uns die Bibel ganz deutlich. Mit Sünde können heute nicht mehr allzu viele Leute was anfangen. Aber im Grunde genommen meint Sünde die Differenz, die Abweichung zwischen dem, was gut wäre, was richtig wäre in Gottes Augen und wie ich lebe, wie ich bin, wie ich handle, mein Wesen. Und wenn da eine Differenz auftaucht, ist es so gut und hilfreich, das Jesus zu nennen, denn er ist der Einzige, der es wegnehmen kann. Und deswegen sagt auch Paulus dem Timotheus, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Und das nächste ist ein Satz, den finde ich ganz, ganz wichtig, auch für mich persönlich. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Das will ich. Ich weiß nicht, wo ihr persönlich steht. Aber das will ich. Und ich möchte alles Jesus nennen, was dazwischen steht, dass ich in jeder Beziehung Gutes tun kann. Ich möchte es. Deswegen Aufforderung, sei bereit, das aufzugeben, was dich von Gott fernhält. Wenn ich es ihm sage, das befreit das Hören. Dort, wo ich versuche, die Schuld irgendwo so ein bisschen abzuschwächen, zu ummanteln, ist wie so ein Pfropfen im Ohr. Man hört plötzlich dumpfer. Und nicht nur die eine Sache, wo man sich gegen Gott gegenüber verschließt, sondern auch all die anderen Sachen werden dumpfer, die hört man nicht mehr so. Nehmt das raus. Ein vorletzter Punkt, fünftens, entdecke und verstehe die ganze Bibel. In der Offenbarung steht, selig, wer liest und behält. Da ist in der Offenbarung 1, Vers 3 die Prophezeiungen, die in dem Buch der Offenbarung geschrieben sind, mitgemeint. Aber es ist was Generelles. Es ist wirklich der selig, glücklich, ja, der darf sich freuen zu nennen, der nicht nur die Bibel liest, sondern sie auch so liest, dass er sie behalten kann. Wenn du wirklich mit der Bibel verankert sein willst, dann ist es sehr gut, wenn du dir Gedanken darüber machst, was hilft mir eigentlich, dass ich ja, Dinge auch im Zusammenhang erkenne. Und deswegen der erste Punkt, kein Fingertippsystem. Lies die Bibelteile im Zusammenhang. Ich habe mir mal so drei Stellen rausgesucht, manche von euch werden das kennen, ist ein bisschen alter. Aber da kann man sagen, Augen zu, Bibel auf, Finger rein und das ist der Vers. Und da könnte dann zum Beispiel stehen Matthäus 27, Vers 5 und Judas ging hin und erhängte sich. Ups, nee, ah, neuer Vers. Wieder Augen zu, Bibel auf, Finger rein, Augen auf, oh, da ist er. Und dann steht da zum Beispiel Lukas 11, Vers 37, Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und handle du ebenso. Naja, dritter Versuch, ne? Augen zu, Bibel auf, Finger rein. Und dann steht Johannes 13, Vers 27. Jesus spricht nun zu ihm, was du tust, tu schnell. Was ist falsch? Gottes Wort? Ich glaube nicht. Das, was da passiert, das machen die 2500 Hellseher, die da ihr Geld kassieren, aber nichts dahinter steckt. Das ist aus dem Zusammenhang gegriffen, hat nichts zu tun mit Gottes Wort. Lies Bibelteile im Zusammenhang. Wenn du einen Brief kriegst, fängst du auch nicht bei dem einen Brief puff, in der Mitte an, dann guckst du bei den Rechnungen nach, puff, da ein Vers und dann da bei den Magazinen oder Werbung da noch ein Vers. So liest man nicht. Zumindest, wenn man Inhalt verstehen will. Gut, also bitte immer im Zusammenhang lesen, zumindest die einzelnen Bibelteile. Und wenn ich dann sage, ich lese mal so in einem kompletten Stück durch, bewahrt mich das auch, dass ich so Lieblingsverse immer gekurvt lese. Dass ich Dinge aus dem Zusammenhang greife und sie gar nicht verstehe oder sie total daneben sind. Es bewahrt auch vom Missbrauch, dass ich meine eigene Meinung von Gott durch die Bibel bestätigt haben möchte, indem ich da was rausgreife, da was rausgreife. Dann ein anderer Punkt, es gibt schöne Bibellesepläne, die helfen genau an der Stelle. Ich habe einen ganz einfachen, der ist bewährt seit Jahren. Der ist ganz billig. Print-Taste und dann kriege ich sowas hier raus. Da ist einfach so ein Zettel, wo die ganzen Kapitel von der Bibel untereinander stehen und dann kann man abhaken, welches Kapitel hat man gelesen. Und das mache ich immer wieder, wenn er mal voll ist, dann nimmt man den nächsten Zettel, Print, ganz billig und man kriegt ihn wieder. Ich habe da vorne welche hingelegt, ihr braucht dann nicht mal auf die Print-Taste drücken, ihr könnt ihn da mitnehmen. Ich bin zum Beispiel zur Zeit da dran, ich lese öfters das Neue Testament durch und dann gehe ich mal hinterher wieder aufs Alte Testament. Deswegen ist bei mir diese Seite komplett leer. Aber ich bin halt im Neuen Testament zurzeit beschäftigt. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit sind so Bibellesepläne von Eitlingern Schwestern oder so Jahreskalender, habe ich mal da vorne hingelegt, oder Bibeln, die kombiniert sind mit Bibelleseplänen. Da gibt es so vieles Tolles. Da stehen Erklärungen sogar bei und Anregungen. Greift da einfach mal hin nach dem Gottesdienst, holt euch Anregungen. Es gibt manchmal auch Dinge, wo man einfach spürt, hey, da hat mir was wirklich geholfen. Und ich habe in der letzten Woche von zwei Leuten unabhängig voneinander genau diese Nachricht bekommen. Da habe ich gesagt, kommt doch einfach mal nach vorne im Gottesdienst und teilt das mit Udo und Luca.
Ja, ich habe vor kurzem ein Buch, bin ich darauf aufmerksam geworden, was genau zu dem Thema passt, was du gerade gesagt hast und was auch zu den letzten Predigen passt. Das heißt nämlich Bibel begeistert. Ja. Gut. Mit dem Untertitel Gott neu in seinem Wort begegnen. Das ist ganz frisch geschrieben, ganz frische, klare Sprache. Es ist unterteilt in mehrere Kapitel, die man geschlossen in sich abarbeiten kann, sowohl als Einzelner für sich, als auch in einer Gruppe, in einer kleinen Gruppe. Es gibt Tipps zum Bibellesen hinter jedem Kapitel. Es gibt Fragen, über die man sich Gedanken machen kann, allein oder in der Gruppe. Übungen zum Bibellesen oder was für Eindrücke habe ich jetzt von diesem Text bekommen. Und es gibt auch noch was dazu, zu dem Buch, nämlich eine CD mit Bibeltexten und Liedern zu jedem einzelnen Kapitel. Normalerweise kostet ein Buch oder eine CD allein so um die 12, 13 Euro. Hier kriegt man beides zusammen für 6,95 Euro. Sehr preiswert. Es gibt da zum Beispiel Kapitel drin, ich will es gerade mal kurz sagen, warum die Bibel satt macht. Das interessiert vielleicht den einen oder anderen, der am Anfang des Glaubenslebens steht, aber es gibt auch gute Tipps und Sachen, die solche interessiert, die schon länger dabei sind. Und gleich anschließend kommt aber das Kapitel, was ich mache, wenn ich die Bibel satt habe. Und so sind diese Kapitel recht interessant und machen Appetit auf mehr und motivieren also, die Bibel regelmäßig zu lesen. Und zum Schluss ein Zitat aus dem Buch, das das auf den Punkt bringt. Was da nicht regelmäßig geht, das geht in der Regel nur mäßig.
Danke. Luca?
So, ich weiß nicht genau, was Ralf von mir haben will, aber ich kann nur zwei Dinge sagen. Eine ist, dass letzte Woche, wir haben 20 Jahre Jubiläum gefeiert. Und seit 20 Jahren wir sind verheiratet, ich und Sabine. Und dafür, ich kann nur ein kleines Buch danken. Das ist ein Neues Testament, weil wenn wir dieses Buch nicht entdecken hätten, wir hätten nicht diese 20 Jahre feiern können. Das ist einfach, das ist eine Wahrheit. Dieses Buch hat unsere Ehe total gerettet. Zweite, mit dem Bibellesen. Natürlich, ich bin ein Bibelenthusiast. Aber ist immer nicht so, was bedeutet das, ja? Und dann ein kleiner Tipp. Dass ich irgendwo gelesen habe, mit anderen Tipps drin, aber einfach nur dieser Tipp bezüglich, ja, ich habe mit der Bibel nichts zu tun, was ist alles, ist Quatsch, so ganz praktisch. An dem besten deiner Zeit, frühmorgen, es lohnt sich, den Wecker 15 Minuten früher aufstehen. Einfach 15 Minuten, was ist eine Viertelstunde, ja? Noch nicht Zeit, sich zu rasieren, das werde ich habe gehört, aufgehört mit zum Rasieren, ja? Und so, 15 Minuten, was ist dann 4 Stunden? Verglichen mit dem ganzen Tag. So setze dein, ich habe gesagt, okay, probiere mal. Und dann mein Clock 4 Stunden vor, ja? Und dann ganz einfach, ich entspanne mich, sage, okay, Gott, zum Ersten, um dich zu hören, ich muss mir dir um Vergebung bitten, ja? Und dann, ich lese einfach ein Kapitel, dauert 3 Minuten, ja? Und interessanterweise, ich habe mit Markus angefangen. Und ich empfehle jedem, wenn du noch nicht die Bibel gelesen hast, fange nicht mit Matthäus. Fange mit Markus. Und warum? Weil Markus ist der kürzeste Buch der Bibel, der Neue Testament. Oder eine der kürzesten Evangelien, okay, sagen wir, der kürzeste Evangelien. Hat nur 16 Kapitel. In 2 Wochen, das ist rum, ja? Zweitens, die Markus-Evangelium, es spricht über einen Typ, welcher Jesus heißt. Und macht total heiß drauf. Denn der Markus-Evangelium ist Wahnsinn. Es ist hauptsächlich Jesus drin, die ganze Zeit. Und Jesus schon erwachsen, nicht der Kinderkram dabei. Und einfach, was er hat gemacht. Und Mensch, hat mir total angesprochen. Und das ist der Punkt. Du liest diese 3 Minuten, dann überleg dich, ja, wozu, was bringe ich das? Und das ist der Trick. Das ist der Trick, welchen ich jedem empfehle, ist, probiere in jede von diesen 3 Minuten, welche du liest, was spricht mich an das? Lustigerweise, heute Morgen war die letzte, die 16. Kapitel der Markus-Evangelium. Und am Ende stand was Wahnsinn, ja? Weil gestern, ich habe Jesus gekreuzigt, gestorben, und das war okay. Ist auch wichtig, ja, dass ich immer sich zu erfrischen. Aber heute stand drin, den Auftrag. Geh hin, sprich mit den anderen, gib dir die richtige Wort raus, lege die Hände auf die Kranken, und ein Geist Gottes wird die Hände Kranken gut denen tun, ja? Und da, ich will das ermutigen, einfach anwenden. Ich kann nicht so gut sprechen, aber er hat mich verstanden. Oder?
Und es kam aus vollem Herzen. Ja, es klingt immer frisch. Ja. Und der letzte Punkt, wenn Gott dir was deutlich macht, dann setz es auch um. Das ist wirklich nicht der Letzte im Sinne von der Rangordnung. Das ist der, der allen den Griff gibt. So praktisch der Daumen gegenüber den anderen Fingern. Setz es auch um. Wenn ihr das begreift und danach handelt, wird man euch glücklich schätzen, sagt Jesus. Und allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wollt ihr euch selber betrügen? Dann hört einfach weiter nur im Gottesdienst zu und geht nach Hause und ändert nichts. Wenn ihr euch aber nicht selber betrügen wollt, dann fragt genau diese Fragestellung, die Luca vorhin gesagt hat. Was hat mir das zu sagen? Und fangt an, was zu ändern. Ich habe einmal Augenprobleme gehabt und bin 350 Kilometer entfernt gefahren zu einer Augenklinik, weil die gut sein sollte. Bin da hingekommen, die haben mich untersucht, diagnostiziert, haben mir ein Rezept gegeben, ich habe mir die Augentropfen geholt. Und ich kann es nicht ab, wenn was in die Augen reinkommt. Ich habe die Augentropfen stehen lassen. Es ist nicht besser geworden. Die Augentropfen sind mittlerweile nicht mehr gut. Aber das ist genau das, was passiert. Wenn ich mir von Gott was sagen lasse, er macht eine Diagnose, gibt sich Mühe. Und ich sage, das tut mir aber weh, möchte ich nicht. Wenn du spürst, dass Gott dich anspricht, dann reagier drauf. Man fragt sich vielleicht, wann spricht er mich denn an und wie merke ich das? Da brauchst du keine große Belehrung. Gott hat uns eine ganz tolle Sache, sowas wie ein Gewissen geschenkt. Und das ist irgendwo drin, kann ich nicht erklären, aber jeder von euch weiß, was das ist. Und da spricht er rein. Manchmal mit einer ganz sanften Stimme. Er macht ganz deutlich, du, Rolf, das möchte ich jetzt von dir. Mal 2 Sachen. 2 Beispiele. Sorgen. Ich kreise mir eine Sache rum. Bum, 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 bum. Und dann sage ich, okay, ich lese in der Bibel und da steht in 1. Petrus 5, Vers 7, ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Gib ihm die Sorgen, vertraue ihm, er ist besorgt um dich. Handel danach heißt dann, ich vertraue wirklich, dass Gott mir das abnehmen kann. Das heißt nicht, ich mache keine eigenen Dinge mehr, die ich erledigen müsste, aber ich lasse das Sorgen, das drumherum kreisen sein. Das wäre das Handeln. Und oft passiert es, oder manchmal passiert es, dass man sagt, okay, ja toll, ich mache es. Ich gebe dir meine Sorgen ab, geht aus der stillen Zeit raus, nimmt den Rucksack mit den ganzen Sorgen und kreist weiter. Da ist also etwas beim Sorgen, dass ich sage, ich vertraue dir her. Ich gebe dir meine Sorgen ab. Oder ich lese eine Stelle in Kolosser 3, Vers 13. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Wenn ich dann merke, hey, Gott stellt mir gerade eine Person vor Augen. Die habe ich nicht vergeben. Dann rumort es manchmal, ich kann ihn nicht vergeben. Und das ist eine Lüge hoch 5. Wenn Gott dir eine Person vor Augen stellt und dir klar macht, vergib ihr, dann kannst du. Ob du willst, ist eine andere Sache, aber du kannst vergeben. Das ist auch nicht eine Sofortsache, ist auch ein Prozess, aber ich kann mich auf diesen Prozess einlassen. Das erste Will ist, ich will dich an diese Sache ranlassen. Und dann macht er es auch, dass ich dem anderen hinterher wirklich mal vergeben kann. Und wenn man das so lebt, dann merkt man, dass das Wort wirklich lebendig wird. Und da ist mein Wunsch für heute, das ist der Schlusspunkt, dass man sich bewusst macht, sein Wort macht uns klar, wie lieb er uns hat. Er macht sich daran, in seinem Wort bindet er sich. Er hat Aussagen uns gegeben, Zusagen gegeben, daran bindet er sich. Da ist sowas Fantastisches. Lasst uns es nicht nur hören, sondern lasst uns auch dran gehen, es immer wieder neu zu starten, dass wir es auch anwenden. Das wünsche ich mir von Herzen. Amen.